Ich glaube, hier ist es einfach wichtig, auch die Übung mit den Teams zu machen und sich die Aufgaben, die einfach da sind im Team, genauer anzuschauen, aber auch sicherzustellen, ab der Einführung der Rollen, dass eben die Aufgaben neu zugeordnet werden. Also wirklich zu sagen, wo wird was jetzt hingeschiftet, um eben zu vermeiden, was du auch sagst, dass man Doppelarbeiten hat. Hier kann man sicherlich ganz pragmatisch einfach mit einer Racy zum Beispiel arbeiten und zu sagen, wir setzen uns einmal alle hin und ordnen die Rollen auch richtig zu. Jeder weiß, wer wofür verantwortlich ist.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge und zwar in der Podcast-Reihe Nice to Know for CFO, heute mit mir und Eva.
Hi, freut mich.
Ja, heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema dabei, das sicherlich viele interessieren werden. Was haben wir denn dabei, Eva?
Ja, wir haben mal heute gedacht, wir greifen mal tief in unsere Erfahrungen, die wir so sammeln beim Kunden. Und zwar, was ist denn eigentlich das häufigste Thema, warum wir wirklich beim Kunden sind? Und das ist ja in der Regel wirklich, wenn Unternehmen Rollen eingeführt haben und so die klassische Rolle, die wir da haben, ist die Business-Partner-Rolle. Und dann das Unternehmen merkt, so richtig faltet diese Rolle nicht so die Wirkung und liefert auch nicht so richtig den Mehrwert in der Organisation.
Ja, genau. Also Rollen in Finance sind natürlich höchst effizient und viele Unternehmen haben das schon erfolgreich eingeführt. Und ja, manchmal klappt es aber doch nicht so gut. Und heute werden wir mal beleuchten, was sind so die Stolperfallen, die bei der Rolleneinführung, die es da gibt.
Genau. Wir haben uns gedacht, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir da so ein paar Erfahrungen teilen. Was sehen wir denn da alles? Warum es aus unserer Sicht nicht gut funktioniert? Und weil es wahrscheinlich den Rahmen sprengen würde, jetzt bei jeder Stolperfalle auch schon in die Lösungsansätze zu gehen, haben wir uns überlegt, dann vielleicht zu auch mal einfach die Zuhörer, Zuhörerinnen zu befragen, was ist denn aus ihrer Sicht das Spannendste? Und dann können wir da auch nochmal eine gesonderte Folge vielleicht aufnehmen, zu sagen, lass uns da nochmal tief einsteigen, wie kann man das dann vielleicht auch nochmal angehen in der Lösung?
Ja, coole Idee, so machen wir das.
Genau, lass uns da gern mal reinstarten. Was ist denn aus deiner Sicht so die klassische Stolperfalle Nummer 1, Viktor? Also wo fängt es denn meistens schon an, ganz am Anfang, wo es dann nicht so ganz rund läuft?
Ja, also Stolperfalle Nummer 1, wie so oft bei nahezu jeder Veränderung geht es natürlich darum, was will ich eigentlich damit erreichen? Was sollen meine Rollen nachher bewirken? Ne? Und wir sehen das sehr oft, dass die Zieldefinition, also diese Rollen, die es nachher neu geben soll, dass es relativ unklar ist, ne, wenn es die überhaupt gibt. Und die Unternehmen stürzen sich sehr schnell in die Einführung von Rollen und von Kompetenzmodellen, ohne wirklich zu wissen. Und wenn sie es wissen, formulieren sie es auch nicht ausreichend. Was ist eigentlich das Ziel? Ne? Also es fehlt eine klare Strategie. Und die Unternehmen müssen sich im Vorfeld schon ziemlich genau überlegen, was wollen sie? Ne? Das kann eine Kundenzentrierung sein, das kann eine bessere Transparenz sein, das kann aber natürlich auch Effizienzsteigerung sein. Ne? Also Rollen sind ja bekannt dafür, dass ich Arbeit komprimiere, also dass ich auf Arbeitskonzentration habe und dadurch natürlich Effizienzen heben kann. Also es gibt ganz, ganz viele Ziele und die muss ich eben formulieren, denn nachher bei der Rollenformulierung muss ich die natürlich auf das Ziel hin formulieren.
Ja, total. Und du hast gerade schon erste Punkte genannt, was wir da auch sehen, was für Ziele sicherlich definiert werden. Aber da ist bestimmt eine Hürde, dass es zu high level ist. Also sich wirklich auch am Anfang, also vor Einführung dieser Rollen, ein bisschen tiefer Gedanken zu machen, warum führen wir die Rollen ein und welchen Mehrwert soll nachher diese Rolle, in dem Beispiel vielleicht auch die Business-Partner-Rolle, wirklich leisten. Und wann ist die Rolle auch erfolgreich? Also wenn du zum Beispiel davon sprichst, bessere Transparenz, proaktiver zu sein im Geschäft. Mhm. Also woran messe ich denn nachher, dass die Rolle das auch wirklich tut?
So, heute mal Werbung in eigener Sache. Ich habe 4 Fragen an Sie. Was könnte Ihre Finanzorganisation leisten, wenn Sie sie wirklich neu denken? Wie viel stärker wäre Ihr Bereich, wenn Finance das Geschäft aktiv unterstützt? Warum sollten nicht gerade Sie diesen nächsten Schritt gehen? Und die letzte Frage, warum nicht jetzt? Wir helfen Ihnen dabei mit einem Target Operating Model, das Klarheit schafft, mit wirksamen Business Partnering und mit echter Kulturtransformation, die alle mitnimmt. Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Expertengespräch und sehen Sie, was möglich ist.
Ja, also zum Thema Messen kommen wir wahrscheinlich noch gleich, aber vielleicht noch mal ganz kurz bei der Formulierung des Ziels, also die Vision. Sicherlich fängt man mit einer Vision vielleicht an bei der Rollenimplementierung und dann muss man das, so wie du richtig sagst, auch schon sehr konkret werden und auch vielleicht auch den Kunden mal einbinden, weil zum Schluss, wenn man jetzt mal eine Rolle hervorhebt, den Businesspartner, es gibt sicherlich ja noch andere Rollen, aber der Businesspartner hat einen Kunden, den er bedienen will, ne, wo er einen Mehrwert erzielen will. Und naja, wenn man diese Rolle entwickeln will, muss man sicherlich den Kunden mal gefragt haben, was erwartet der Kunde? Ne? Ich glaube, das ist die erste Stolperfalle. Man fragt den Kunden nicht und man formuliert das Ziel nicht ausreichend.
Ja, damit sind wir sicherlich eigentlich schon direkt bei der zweiten Stolperfalle. Also nach fehlender oder mangelnder, sagen wir mal so, Vision und damit auch irgendwie eine Zieldefinition, sehen wir häufig, dass die Einbindung der Kunden, wie du es gerade gesagt hast, oder wir können auch sagen, der relevanten Stakeholder, ist vielleicht richtiger ausgedrückt, nicht vorhanden ist. Also ganz oft ist da wirklich diese Art von, was soll die Rolle leisten, wie wird sie definiert, wird meistens so im stillen Kämmerlein der Controlling-Abteilung gemacht oder der Finanzabteilung. Aber die wirkliche Einbindung, mal den Kunden zu fragen, der ganz oft interessanterweise auch dann aber Teil der Vision ist, also beispielsweise wir wollen etwas partnerschaftlich erreichen, der Kunde wurde aber nicht einmal eingebunden, ist tatsächlich dann auch ein Thema, das dann an mangelnde Akzeptanz stößt. Also wenn man sagt, wieso entfaltet die Rolle jetzt nicht ihre Wirkung in der Organisation? Naja, wenn der Kunde von Anfang an nicht beteiligt ist, ist es natürlich schwierig. Wie siehst du das denn?
Ja, klar. Also man kann schwer oder schlecht von einer partnerschaftlichen Beziehung reden, Businesspartner zum Fachbereich, wenn man den zweiten Teil in dieser Beziehung nicht involviert. Ne? Und ich habe es ja vorher schon gesagt, also bei der Zieldefinition müssen natürlich die Ziele des Kunden im Vordergrund stehen, ganz klar. Aber auch bei der Implementierung der Rolle, also im ganzen Prozess, muss der Kunde ein Stück weit eingebunden werden. Denn zum Schluss, wenn man das nicht macht, fehlt dem Kunden jegliches Verständnis, dass da jetzt auf einmal irgendwelche Rollen in den Signaturen stehen. Ne? Und das kann eher ja als Bedrohung vielleicht auch empfunden werden. Und viele Kunden machen dann, also mit Kunden meine ich interne Kunden, Stakeholder, ne? Die machen dann einfach zu und sagen dann, naja, jetzt wollt ihr schon wieder irgendwas von uns. Und dabei ist doch die Idee eigentlich was anderes. Ne? Der Finanzbereich, das Controlling sind eher Dienstleister und wollen einen Mehrwert dem Kunden gegenüber erreichen. Und der Kunde empfindet das als Bedrohung. Also Involvierung des Kunden ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
Genau, vielleicht auch das nochmal zu konkretisieren, was ist mit Bedrohung gemeint oder warum ist ja manchmal vielleicht auch einfach schon ein Verschließen der Stakeholder zu beobachten, wenn es darum geht, dass vielleicht der Controller in seiner neuen Rolle auch von Anfang an in Strategie-Meetings mit dabei sein soll, der mehr in die beratende Rolle auch geht. Das sind sicherlich neue Situationen, die es so davor nicht gegeben hat. Und sicherlich da auch die Abteilung oder wie heißt der Vertrieb, die Produktion sich dann auch neu daran gewöhnen müssen. Aber wenn man den Prozess nicht einbindet und gemeinsam bespricht, wie kann das aussehen und welchen Mehrwert, dann kann das sicherlich als erstmal eine Bedrohung auch rüberkommen, ja.
Also genau, ne? Also vielleicht nochmal ergänzend, man muss sich ja vorstellen, mit diesen neuen Rollen greife ich ein Stück weit in das Hoheitsgebiet des Fachbereiches ein. Ne? So wie du sagst, ich bin jetzt auf einmal als Controller in den Terminen dabei, in den Jo-Fixes oder bei der Formulierung der Strategie dabei. Wenn das bisher gar nicht der Fall war, dann kann das für den Fachbereich schon als Bedrohung wirken. Ne? Und wie gesagt, die Motivation ist eine andere, die ist eine ehrenhafte, aber ohne diese richtige Einbindung ist eher ein Konflikt, der daraus entstehen kann.
Ja, und da wird man manchmal überrascht sein, worüber gerne andere Abteilungen auch mitreden wollen. Da fängt es teilweise schon beim Namen der Rolle an, ja. Wenn sie sich dadurch vielleicht bedroht fühlen oder Ähnliches. Also hier haben wir schon manches erlebt, wie sensibel da auch der entsprechende Kunde sein kann. Und gleichzeitig hat es sicherlich auch was damit zu tun, wenn wir haben jetzt vom Kunden gesprochen, aber gleichzeitig auch der Einbindung der betroffenen Personen, also die Personen, die nachher auch wirklich die Rolle einnehmen sollen, die ausreichend einzubinden von Anfang an vom Prozess, wenn es darum geht, die Rolle zu definieren.
Genau, also das Thema unzureichende Kommunikation oder Einbindung der Beteiligten, so wie du sagst, ne? Und da sieht man ja auch ganz oft, naja, man arbeitet ein cooles Konzept aus, vielleicht auch inspiriert durch andere Unternehmen, und die Controller, die oder die Finanzler oder wer auch immer diese Rolleninhaber nachher sind, die bekommen das vorgesetzt und die wissen teilweise nicht, wo vorne und hinten ist, und müssen dafür einmal diese Rolle ausfüllen, ne? Und das Schlimmste, was nachher passieren kann, die schreiben das nachher in ihrer Signatur und ansonsten passiert einfach nichts.
Ja, und ich glaube, so das ganze Thema Change Management, Kommunikation, was du gerade ansprichst, könnte man vermutlich eine Podcast-Folge für sich aufnehmen, weil das auch so ein Klassiker ist. Es ist dann doch häufig so, dass irgendwie dieses Projekt, wie du es gerade beschrieben hast, ich nenne es jetzt mal Projekt, aus meiner Sicht, das ist ein bisschen mehr als nur ein Projekt, definiert wird, und man will das irgendwie schnell durchboxen, man hat es auf schönen Folien dann irgendwie präsentiert. Und ich habe aber manchmal so das Gefühl, man hat nicht so ganz verinnerlicht, dass man bei der Einführung von Rollen ja vor allem von einer Verhaltensänderung spricht, die man in der gesamten Organisation erzielen möchte, also wirklich auch einen Mehrwert in der Organisation, und dass das vor allem Zeit braucht bei den Betroffenen, also bei den Controllern, die ja die Rollen auch nachher einnehmen sollen. Und ganz häufig sehen wir eben aber da, dass sie in dem ganzen Prozess, wenn es darum geht, die Rollen zu entwickeln, in welchem Maße werden die ausgefüllt, gar nicht beteiligt sind und eher eine Information darüber kriegen und ganz viel Unklarheit darüber herrscht, was ist jetzt deren Aufgabe und was eben nicht.
Aber woran kann es denn liegen, dass die Stakeholder zu wenig eingebunden werden? Weil eigentlich liegt es doch auf der Hand, dass sie abgeholt werden müssen. Und trotzdem sehen wir das so oft, dass man das nicht macht oder vielleicht auch nur oberflächlich macht oder nur alibimäßig macht. Das muss doch einen Grund haben, oder?
Ja, meistens ist es halt, glaube ich, einfach so, um das jetzt mal ein bisschen flapsig zu sagen, es ist halt einfach nervig, wenn man alle involvieren muss, weil das einfach Zeit braucht und viel Geduld braucht. Und die hat man oft in Unternehmen nicht, weil meistens ist man unter Druck und will einfach solche Themen einfach auch, dass sie sofort Resultate liefern. Und in dem Fall ist es halt so, man weiß, wenn man jetzt die Tür aufmacht, um Meinungen einzuholen, die Menschen zu involvieren, dass da dann auch wirklich Widerstände kommen und viele Meinungen auch kommen, wenn man danach
fragt. Ja, fragst du nach einer Meinung, bekommst du eine Meinung, ne?
Und nicht nur eine. Und ich glaube, das muss man schon von Anfang an mitplanen und mitdenken, dass wenn man aber will, dass sie natürlich irgendwie auf eine Akzeptanz stoßt, dass wir diese Zeit ganz bewusst auch mit einplanen, weil diese Widerstände werden so oder so kommen. Nur ist die Frage, kalkuliert man sie ein und heißt man sie auf eine Art und Weise auch willkommen, weil da können auch ganz viele gute Sachen dabei auch rauskommen, wenn wir da zuhören. Es ist eher nur die Frage, wie gehen wir damit um und haben wir schon das Mindset auch, sage ich mal, auf der Management-Ebene, auf der Führungsebene zu sagen, okay, wir wollen auch wirklich alle beteiligen. Natürlich immer zu einem gewissen Maß. Man muss nicht alles mitnehmen und mitdenken, was da kommt. Aber einfach auch dieses Gefühl vermitteln und eure Meinung ist uns wichtig, weil ihr seid ja am Ende des Tages auch diejenigen, die Rollen leben müssen.
Also ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt, das will ich nur kurz hervorheben. Also es kommt natürlich auf das Maß an, ne? Also manchmal erleben wir es auch, wenn du einen Kunden fragst, da kommt ein Wunschkatalog, den man nicht gerecht werden kann, ne? Auch das gehört zum Prozess, dass man sich einfach abgrenzt und sagen, okay, diese Themen sehen wir bei uns auf der Agenda, in den Rollen nachher, und gewisse Themen sehen wir eben nicht. Also da das richtige Maß zu treffen, hast du sehr gut formuliert, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und letztendlich kommt es auf eine sehr gut durchdachte Kommunikationsstrategie an, ne? Um da Akzeptanz zu schaffen. Und ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, es gibt da einfach keine Abkürzung. Also indem man das weglässt, wird der Prozess weder schneller noch erfolgreicher gehen, sondern eher im Gegenteil, ne? Und da muss man einfach sich mühsam hinsetzen und überlegen, wie sieht meine Kommunikationsstrategie aus? Wen muss ich zu welchem Zeitpunkt informieren, abholen, vielleicht auch involvieren? Die Arbeit muss man sich, glaube ich, schon machen, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil ansonsten ist es ja genau das, wo wir dann oft merken, wenn wir dazu stoßen, die Rolle wird irgendwie nicht so richtig gelebt. Hat auch ganz häufig damit was zu tun, weil wir reden ja nicht nur von der einen Rolle, also davor war es vielleicht der Controller und jeder hatte diese Rolle inne, sondern wir schaffen ja neue Rollen, neue Schnittstellen. Und da sind wir eigentlich im Prinzip schon bei dem nächsten Stolperstein, und zwar, dass die Rollen ganz häufig nicht klar definiert und nicht klar abgegrenzt sind. Welche Erfahrung hast du hier gemacht und was sieht man denn da auch so typischerweise?
Also ja, das ist mit mein Lieblingsthema, sage ich mal, also mit Lieblingsstolperfalle, weil es wirklich sehr, sehr häufig vorkommt. Also was passieren kann, wenn die Rollen nicht ganz klar voneinander abgegrenzt sind, dann habe ich jemanden, der sich Businesspartner in der Signatur schimpft und der sitzt auf einmal ja irgendwie auf zwei Stühlen. Ne? Also der muss die Arbeit irgendwie machen, die er davor schon gemacht hat, vielleicht irgendwie Reports erstellen, Diagramme erstellen und solche Sachen. Und gleichzeitig muss er aber strategisch seinen Kunden beraten, mit ihm die Strategie erstellen. Und das führt zwangsweise zu Konflikten. Ne? Also ich habe tatsächlich mal jemanden gehabt, die Person war offiziell Businesspartner, diesmal im Einkauf. Und in der Realität hat die Person einfach weiterhin 80% ihrer Zeit mit Anfragen, mit operativen Themen verbracht. Und Strategie, natürlich Fehlanzeige. Ne? Da ging gar nichts. Sie hat dazu einfach keine Zeit gehabt. Und das führt im Team dann vor allem zum großen Unmut, weil die Leute haben sich irgendwas erhofft. Die haben eine gewisse Erwartungshaltung gehabt, aber zum Schluss ist es einfach zu einer Doppelbelastung ausgeartet und das kann nicht motivierend sein.
Ja, das sehen wir tatsächlich relativ häufig und ich glaube, hier ist es einfach wichtig, auch die Übung mit den Teams zu machen und sich die Aufgaben, die einfach da sind im Team, genauer anzuschauen, aber auch sicherzustellen, ab der Einführung der Rollen, dass eben die Aufgaben neu zugeordnet werden, also wirklich zu sagen, wo wird was jetzt hingeschiftet, um eben zu vermeiden, was du auch sagst, dass man Doppelarbeiten hat. Hier kann man sicherlich ganz pragmatisch einfach mit einer Racy zum Beispiel arbeiten und zu sagen, wir setzen uns einmal alle hin und ordnen die Rollen auch richtig zu. Jeder weiß, wer wofür verantwortlich ist. Nur ne, dann kann man ja am Ende des Tages ehrlicherweise auch der Rolleninhaber verstehen, was ist jetzt meine Aufgabe und was nicht, weil das ist oft, glaube ich, unklar, warum auch die Rollen nicht so ihre Entfaltung haben. Also was verstehen wir denn alle jetzt unter der Business-Partner-Rolle? Was verstehen wir denn unter der Datenanalyst-Rolle? Weil ganz oft ist es eben nicht so glasklar, ab wo wird was abgegeben.
Ja, ja.
Und häufig tun sich ja auch Menschen schwer, weil sie sagen, aber die Aufgaben haben mir ja vielleicht auch Spaß gemacht in der Vergangenheit. Die gehören da aber halt einfach auch nicht mehr in diese Rolle. Und darüber muss man dann sprechen und das gemeinsam sicherlich auch arbeiten. Genau, und dazu gehört sicherlich auch eine wichtige Bedeutung und das ist das Thema Führung. Wie siehst du das?
Ja, Führung, nächste Stolperfalle, die fehlende Unterstützung seitens der Führungskraft. Ne? Und wenn wir von der Führungskraft reden, müssen wir uns nochmal anschauen, das ist natürlich A, die Führungskraft im Finanzbereich, ja zum Beispiel, wenn die Rollen im Finanzbereich eingeführt werden, aber auch Führungskräfte aus den Fachbereichen. Ne? Und lass uns mal auf das zweite vielleicht draufschauen. Wenn ich zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal die Businesspartner wieder als die Rolle, über die wir heute sprechen, die wird oft, obwohl die Rollen eingeführt sind, von den Fachbereichen, von den Führungskräften aus Fachbereichen immer noch als Zulieferer gesehen. Und nicht als Sparringspartner, ne, der dann wirklich auch gleichberechtigt mehr oder weniger am Tisch sitzt und seine Kommentare, seinen Senf dazu abgeben kann und unterstützen kann. Und von ihm wird einfach nur abverlangt, naja, Sachen abzuliefern und so weiter. Ne? Und der Leiter Finanzen vielleicht, ne, als Führungskraft, der sieht vielleicht auch den Businesspartner nur als verlängerter Arm von sich selber und ja, erlaubt ihm vielleicht auch Sachen, die er selber arbeitet, nicht das selber zu präsentieren. Und dann verhungert er sozusagen am verlängerten Arm und wird der Rolle zum Schluss auch nicht gerecht.
Ja, und das wäre, sprechen ja bei, vor allem, wenn wir jetzt wieder bei der Businesspartnerrolle sind, ganz oft davon, soll mehr auf Augenhöhe agieren, auf partnerschaftlich agieren. Was sicherlich gar nicht so einfach ist für diese Rolle, wenn sie einfach faktisch auf dem Papier nicht auf Augenhöhe ist, wenn sie jetzt in Meetings gehen soll, wo einfach 3 Hierarchiestufen vielleicht drüber sind. Was kann denn da die Lösung sein, wenn wir jetzt wirklich beim Thema Führung mal nochmal bleiben?
Ja, also abgesehen natürlich von den Kompetenzen, die der Businesspartner vielleicht noch erwerben muss, welche Entwicklungspläne dahinter stehen, um ihn wirklich als gleichwertigen Partner des Fachbereiches zu positionieren, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Führungskraft diesen Businesspartner ja Freiräume gibt, dass sie ihn loslässt, ne? Dass sie ihn auch selbstständig in die Termine des Fachbereiches geben lässt, damit er, der das erarbeitet hat, der vielleicht auch die Erkenntnisse hat, auch selber sich dort einbringen kann und dort natürlich auch ein paar Kompetenzen einfach on the road sozusagen einfach lernt. Ne? Sowas wie Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit, aber auch strategisches Denken. Ne? Woher soll ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin strategisches Denken und lernen, wenn sie einfach in diesen Strategie-Meetings nicht dabei ist? Also auch da aktiv mitnehmen, aktiv einbinden und natürlich ja so ein Stück weit auch coachen, ne? Von der Führungskraft zum Beispiel.
Aber das, was du gerade erwähnst, das stelle ich mir auf jeden Fall für die Person, die die Rolle inne hat, sehr herausfordernd vor. Wenn man sich nur mal überlegt, dass die Person vielleicht einfach gewohnt ist, jahrelang irgendwie Analysen aus dem System zu lassen, Zahlen klar zu analysieren, aber war nie dafür verantwortlich, diese nachher auch zu präsentieren und mit mehreren Stakeholdern am Tisch zu sitzen und rechtfertigen zu können. Das ist ja ein komplett neues Jobprofil, das dann plötzlich auf die Person zukommt. Und du hast es ja gerade gesagt, da geht es vor allem um die Entwicklung der Kompetenzen. Und auch sowas ist ja sicherlich nicht mal eben getan. Also vielleicht da auch, lass uns da nochmal drauf eingehen, was sind da so die Stolperfallen, die wir sehen? Da geht es ja wirklich um eine Entwicklung von Kompetenzen. Wie viel Zeit muss man da geben? Was sind denn so die wichtigen Kompetenzen, die dann auch so eine Rolle mit sich bringt?
Ja, also ich denke, so eine Entwicklung, das ist sicherlich nicht mit irgendeinem 2-Tages-Training getan oder so, ne? Also, weil neue Verhaltensweisen erlernen, das braucht Zeit, ne? Also, die Kompetenzen dazu müssen wir erlernen und dann die Kompetenzen anzuwenden und sich im neuen Jobprofil zurechtzufinden. Dazu braucht es vor allem Zeit. Und man muss diese Weiterentwicklung ja einbinden, ne? Also man muss gezielte Entwicklungspläne für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin erstellen, damit jeder auch das bekommt, was er braucht, ne? Also die wichtigsten Themen sind natürlich, dass Finance lernen muss zu kommunizieren. Das ist nicht die Urkompetenz von Finance, musste es bisher auch nicht, wenn man sich mal einige Jahrzehnte die Jobprofile mal anschaut. Also das Thema Kommunikation oder Beratung, ne? Oder strategische Denkweise, alle diese Themen, die wir gerade gesprochen haben, die sind sehr, sehr wichtig. Und ich habe mal ein klassisches Beispiel auch gehabt, ein Businesspartner, der den Technikbereich betreut hatte. Der war ein super Controller, ne? Wirklich gut ausgebildet, konnte auch die Kalkulationen hoch und runter im Schlaf aufsagen, aber von Technik hat er keine Ahnung gehabt, ne? Der hat noch nie eine Fertigungslinie von der Nähe gesehen und damit hat er natürlich auch nicht wirklich Akzeptanz gehabt von den Fertigungsfachbereichen. Und konnte dann natürlich seine Themen auch nicht wirklich gut platzieren, weil er eben keine Ahnung von dem Fachbereich hatte.
Und da muss man aber vielleicht auch nochmal ergänzen, diese Menschen brauchen wir ja auch weiterhin. Also was wir auch ganz häufig erleben, ist so dieses Bild, dass die Rolle des Businesspartners so ganz hoch gepriesen wird. Man aber vergisst, dass es ja auch noch ganz viele andere oder was heißt viele, zumindest noch andere relevanten Rollen dann in der Abteilung gibt, wie zum Beispiel, du sprichst ja gerade vielleicht eher von dem Datenanalyst, der ja auch total seine Daseinsberechtigung hat und ja dann auch vielleicht eher wichtig ist, wie kann man dann innerhalb des Teams, auch wenn wir jetzt von Entwicklung von Kompetenzen sprechen, nochmal den Fokus auch auf Teamentwicklung legen, weil da muss ja dann vielleicht auch einfach eine Übersetzungsarbeit stattfinden von dem Datenanalyst zu dem Businesspartner und der Businesspartner, der dann wirklich auch zu den jeweiligen Stakeholdern geht. Aber ich glaube, hier haben wir, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, oft die Erfahrung auch gemacht, es ist das Bild davon da, jeder möchte jetzt Businesspartner sein und nein, so ist es nicht. Es gibt auch weiterhin die Controller, die sich in der Rolle Datenanalyst sehr wohlfühlen und auch komplett ihre Daseinsberechtigung haben.
Also vielleicht diese Lanze müssen wir tatsächlich mal brechen. Also oft wird der Businesspartner so als die Krönung der Schöpfung gesehen im Finanzbereich. Und das ist bei weitem nicht so, ne? Also die andere Rolle, jetzt nehmen wir mal das ein Opposite sozusagen zum Businesspartner, der Datenanalyst, der ist mindestens genauso wichtig. Und in der heutigen Zeit ist er vielleicht sogar noch wichtiger, ne? Wenn wir über KI, Digitalisierung reden. Also es braucht alle Rollen im Finance und die Zeiten, wo die Rollen, sagen wir, so abgestuft sind, ne? Also wo der Businesspartner überall in den anderen Rollen steht, die finde ich heutzutage eigentlich nicht mehr zeitgemäß, ne?
Ja, da bin ich bei dir. Und trotzdem ist es häufig so, dass die Unternehmen ein bisschen mehr Augenmerk, zumindest was wir so erleben haben, auf die Businesspartnerrolle haben. Ja. Einfach vielleicht, weil sie immer mehr an Wichtigkeit gewinnt und noch nicht so vorhanden ist, wie sie sich das wünschen. Was würdest du denn sagen, Viktor, sind denn so die wesentlichsten oder wichtigsten Kompetenzen, die vor allem diese Rolle, also die Businesspartnerrolle, auch mitbringen sollte?
Also der Businesspartner jetzt im Finanzbereich ist natürlich weiterhin ein Finanzler. Und er muss lernen, die Sprache des Fachbereiches zu sprechen. Das heißt, so eine Kompetenz wie Storytelling, ne? Also was ist eigentlich meine Botschaft, die ich mit meinen Zahlen transportieren will? Das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz. Aber auch Verhandlungsgeschick, ne? Also im Finance geht es oft nur um grün oder rot. Die Welt ist aber nicht schwarz oder weiß oder grün oder rot beziehungsweise, ne? Also von daher muss man manchmal auch einen Kompromiss finden. Von daher ist Verhandlungsgeschick sehr, sehr wichtig. Und natürlich das Thema Marktverständnis. Also verstehe ich wirklich meinen Fachbereich oder nicht?
Und ich glaube, da sind wir auch schon so bei dem nächsten Stolperstein, den man öfters auch mal erlebt, ist so das Thema fehlendes Markt-Business-Verständnis. Und vielleicht auch hin und wieder so ein gewissermaßen Ausreden, ich habe da jetzt keine Zeit für den Kunden, das mal ein bisschen arg überspitzt gesagt. Warum scheiden denn hier so viele? Was würdest du sagen?
Ja, also Marktverständnis beziehungsweise Verständnis von dem Fachbereich ist natürlich essentiell für einen Businesspartner, ne? Weil wenn ich nicht den Stallgeruch habe des Fachbereiches, wenn ich als Vertriebscontroller noch nie auf einer Messe war oder noch nie mit einem Außendienstmitarbeiter zum Kunden gefahren bin, dann verstehe ich doch nicht wirklich, was da vorgeht. Mhm. Und dementsprechend kann ich auch nicht wirklich gut meinen Fachbereich beraten. Also von daher, ja, einfach mal rausgehen, ne? Also das ist mein Tipp Nummer eins. Raus in die Fertigung, raus in den Vertrieb, raus ins Marketing, egal welchen Bereich ich vertrete. Ich muss mich fachlich mit den Themen dort ein Stück weit zumindest auseinandersetzen, dass ich mich ja auf Augenhöhe mit denen einfach unterhalten kann.
Und da kann man ja gleichzeitig auch die andere Seite, sage ich mal, den Fachbereich irgendwie verstehen, wenn man das Gefühl hat, die Rolle interessiert sich gar nicht für was bei mir da draußen passiert, wie mein Markt funktioniert, wie der externe Kunde ja vielleicht auch tickt. Und eigentlich kann man da ja relativ einfach Abhilfe schaffen, oder? Indem man wirklich mal sagt, der Businesspartner soll zu seinem verantwortlichen Fachbereich da mal, lass es für eine Woche sein, da hingehen, da vor Ort bei denen im Büro sitzen und wirklich mit denen mitarbeiten, um zu sagen, ich habe es jetzt verstanden, was eure Themen sind. Es ist ja eigentlich eine total einfache, pragmatische Lösung, oder?
Genau, und das kostet ja auch nicht wirklich was, ne? Also außer ein paar Stunden, wo dann der Businesspartner investiert, um den Fachbereich besser zu verstehen. Also der ROI für diese Zeit, die er dort investiert, ist ja um ein Vielfaches höher, als wenn er es einfach nicht macht und versucht, sich mühselig aus der Ferne, sage ich mal, das Know-how anzueignen. Also von daher, raus zum Fachbereich.
Und wir hören ja dann oft auch so diese Art und Weise zu sagen, der Businesspartner ist nicht proaktiv genug. Und ich glaube, das liegt auch einfach darin, dass da eine gewisse Distanz oder Hemmschwelle noch ist. Mhm. Und ich glaube, vor allem durch so eine Maßnahme mal zu sagen, Businesspartner geht da eine Woche hin, da baut man ja innerhalb kürzester Zeit auch ein extremes Vertrauensverhältnis auf und eine ganz andere Beziehung. Das glaube ich auch danach einfach der Kontakt, der Austausch ein ganz anderer ist. Oder was würdest du sagen, wie kann man so diese proaktivere Arbeitsweise denn vielleicht noch fördern?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil ob eine Person dann, ich sag mal, extrovertiert ist und keine Scheu hat, in Anführungszeichen, rauszugehen auf die Fachbereiche und Themen anzubringen oder selber mal zu fragen, hey, was geht, wo kann ich euch unterstützen, liegt natürlich ein Stück weit in der Natur einer Persönlichkeit. Nichtsdestotrotz kann man das fördern, ne? Und da sind es einfach zwei Stellhebel aus meiner Sicht. Also die Führungskraft dieses Businesspartners, die muss ein gewisses Coaching vielleicht übernehmen und fördern. Und der Businesspartner selber, der, also da muss man auch am Mindset arbeiten. Ne? Also da muss man dann einfach immer wieder hervorheben, was sind die Kundenvorteile, wozu ist er da? Und das ist zugegebenermaßen eine etwas mühselige Arbeit. Also da geht's, da kann man nicht den Schalter einfach umlegen. Und umso wichtiger ist es, dass man sich hier damit beschäftigt.
Ja, total. Und gleichzeitig, wie du gerade sagst, es ist vielleicht mühselig, liegt es aber auch sicherlich häufig daran, dass die Controller in die neuen Rollen kommen. Und weil, wir hatten es ja vorher schon erwähnt, dann die Aufgaben dann doch nicht klar abgegrenzt sind, noch weiterhin ihre alten Jobs irgendwie weitermachen. Und da sind wir vielleicht auch nochmal bei der weiteren Stolperfalle. Also es ist natürlich das eine irgendwie an der Motivation, an der Akzeptanz zu arbeiten, an der Teamentwicklung. Gleichzeitig sehen wir aber häufig, kommt halt noch eine starke andere Komponente dazu. Und das ist, wie kann man denn sicherstellen, dass diese operativen Tätigkeiten, die dann vielleicht noch da sind und irgendwie auch immer ein Dauerbrenner sind, dass die auch reduziert werden, dass man sich wirklich auch mehr für die strategischeren Zeit nehmen kann. Was ist denn da so die Lösung?
Also ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ne? Weil wenn man nur sich isoliert auf die Rollen fokussiert, dann ist es oft nicht erfolgsversprechend. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann merkt man, okay, meine Prozesse sind die gleichen geblieben, meine Systeme sind vielleicht die gleichen geblieben und es wurden nicht wirklich Freiräume geschaffen. Und eins muss man klar sagen, wenn wir mit Rollen das Ziel haben, mehr Kunden, mehr Wert zu generieren, bedeutet das natürlich, dass der Businesspartner auch mehr Zeit beim Kunden verbringt. Und diese Zeit muss ja irgendwo herkommen. Ne? Also das heißt, im gleichen Zuge muss man die Prozesse anschauen, die muss man optimieren, die muss man ändern und man muss sich die Systeme anschauen. Das sind mindestens zwei weitere Themen oder Handlungsbereiche, die man sich anschauen muss und die man im Zuge dieser neuen Rollenimplementierung einfach nochmal überdenken muss.
Ja, und ich glaube, hier kommt auch sicherlich nochmal eine bedeutende Rolle dann auf die Führung zu, die wirklich auch aus unserer Sicht da frühzeitig die Signale in die Teams schicken müssen, dass sie das Thema ernst meinen, dass sie das auch sehen, weil sonst stößt man da halt relativ schnell dann auch auf eine Art Widerstand oder dass die Rollen nicht akzeptiert werden. Und das demotiviert dann eher. Also hier das sicherlich dann auch gucken, dass man da kleine, schnelle Erfolge hat, zu sagen, okay, wir sind da eben parallel auch dran.
Ja, absolut. Genau das.
So, das waren ja schon einige Themen, die wir jetzt heute da aufgelistet oder aufgezeigt haben, auf die man alles achten sollte. Und es gibt sicherlich noch mehr. Aber zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung von Rollen und damit natürlich einhergehend auch, wie wir es gezeigt haben, eine systematische Entwicklung der notwendigen Kompetenzen im Controlling gar nicht so eine einfache Aufgabe ist, beziehungsweise dann doch auch eher komplexer, die natürlich gut durchdacht und geplant werden muss. Und ja, Viktor, kannst du vielleicht nochmal so die 5, 6 Punkte, die wir heute hatten, oder magst du die nochmal zusammenfassen? Worauf sollte man vielleicht nochmal achten oder was sind so die Stolperfallen, die wir gesagt haben?
Ja, also genau richtig, Eva, was du sagst und vielleicht nochmal zusammenfassend. Also man muss sich vielleicht im Vorfeld überlegen, ja, was ist denn das Ziel mit meiner Rolleneinführung? Was will ich damit erreichen? Wen will ich einbinden? Wem will ich einen Mehrwert schaffen? Und diese Stakeholder muss ich natürlich von Anfang an mitnehmen. Und diese Stakeholder sind natürlich einerseits die Fachbereiche, die ich später dann auch ja einen Service sozusagen neu anbieten will oder verbessern will, aber natürlich auch alle Beteiligten im ganzen Prozess. Ne? Also diese Stolpersteine zu kennen und aktiv zu umschiften und darauf einzugehen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ne? Abgrenzung der Rollen, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Nicht schwammig, nicht irgendwo schnell, schnell, schnell machen, sondern klarer abgrenzen. Dann schaffe ich meine Spezialistenrolle. Ne? Also wir wollen ja auch mit einer Rollenimplementierung weg von Generalisten. Also für mich ist Generalisten ähnlich wie Multitasking. Das funktioniert nur theoretisch, wenn ich Spezialisten habe mit meinen Rollen. Schon allein dadurch kann ich enormes Effizienzpotenzial einfach heben. Ne? Also ganz, ganz wichtige, viele Themen, ganz viele Stolpersteine. Und wenn man die, glaube ich, kennt, dann kann man gezielt darauf eingehen, um ja die ein Stück weit zu umgehen. Und wenn ich dann doch irgendwo reintrappe, dann muss ich wissen, wie ich da rauskomme.
Genau. Ich glaube, uns ist wichtig, da auch immer noch mitzugeben, dass wenn wir von dieser Art von Transformation oder dass einfach eine Einführung von Rollen im Controlling eine Transformation ist und jetzt nicht ein Projekt, das irgendwie ein Start- und ein Enddatum hat, sondern vor allem mit dem Go-Live dann eigentlich ja erst so richtig die Reise beginnt und dass die einfach Zeit braucht, vor allem Zeit bei den Menschen, die davon betroffen sind, die beteiligt sind, mitwirken sollen und das eben auch dann die Akzeptanz erst nach einer Zeit in der Organisation kommt. Und wenn man sich das mal verinnerlicht, dann kann man, glaube ich, auch den ganzen Prozess nochmal ganz anders angehen.
Besser kann ich das Schlusswort nicht wählen für Eva. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir einige spannende und interessante Impulse geben konnten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Danke und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.